Ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Sie da sind, um jetzt gemeinsam Sonntagstreff zu haben. Soweit wir es dürfen, soweit wir es noch können. Wir sind dankbar. Wir wollen gemeinsam wieder auf Gottes Wort hören. Wir sind nach wie vor in der Josefsgeschichte. Auch dort eine weltweite Krise. Zwar nicht Corona, aber vielleicht noch schlimmer. Eine Hungerkrise und eine spannende Geschichte, die wir heute zusammen in der Bibel anschauen. Corona, einfach die Regeln, ich wiederhole sie einfach, weil es so wichtig ist, Abstand auch mit Maske. Dann ist ab dieser Woche einfach medizinische Masken oder FFP-Masken und zwar die ganze Zeit hier auch, wenn man am Platz sitzt, dann ist so, dass wir nicht singen, sondern einfach zuhören. Wir freuen uns, dass die Lea da ist und der Chrissy, die uns die Lieder zusingen. Wir können sie gern dann im Liederbuch mitlesen und im Herzen mitsingen. Auch bei den Kindern einfach darauf achten, dass ihr Abstand habt. In der Familie natürlich geht's, deshalb haben wir auch so Gruppen gebildet. Aber einfach auch danach nicht in Gruppen stehen. Einzel ist okay mit jemand, aber in Gruppen ist einfach nicht gut. Ich sage das bewusst auch, weil Sie morgen in der Zeitung lesen werden, dass in Freudenstadt eine große Polizeiaktion war mit einer Gemeinde. Auch da müssen wir entsprechend reagieren. Wir haben, ich kann das jetzt einfach auch in diesem Zusammenhang sagen, von der Allianz uns distanziert, von dieser Weise Gottesdienst zu feiern. Aber ja, sind auch da jetzt nicht weisungsbefugt. Wir wollen uns an die Regeln halten und sind dankbar, dass wir es so weit auch noch dürfen. Groß ist unser Gott. Das ist so, das bleibt so, das wird so bleiben. Das lassen wir uns jetzt zusingen. 897, wer es mitlesen will.
Also ihr dürft während dem Refrain auch mitklatschen, anstatt singen. Schicksal hält. Sein Wort gilt für alle Zeit. Sein Reich kommt in Herrlichkeit. Wir stehen, staunen Gott vor dir. Unser Vater, hey! Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, der allein regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Sein Wort gilt für alle Zeit, sein Reich kommt in Herrlichkeit. Wir stehen, staunen Gott vor dir. Unser Vater, hey, groß ist unser Gott.
Ja, vielen Dank. Ich bin ja vorne nicht allein heute, freue mich, dass Pfarrer Thomas Strohhecker mit mir zusammen den Text auslegen wird. Die Gabi und die Jacqueline werden nachher die kleinen Kinder zu sich nehmen und ihr Programm machen und die Tamara nimmt die 9-Plusser. Schön, dass ihr mit dabei seid und der Thomas Strohhecker wird jetzt mit uns beten. Wer kann, darf dazu aufstehen.
Ja, mit dem Klatschen, das geht ja noch, das ist ja erfreulich. Wir wollen beten. Ja, Herr, ich danke dir jetzt auch für diesen Abend, dass wir in deinem Namen zusammen sind und wir preisen deinen Namen, groß bist du auch über unserem Leben und ja, du bist auch der Schöpfer und Erhalter unseres Lebens und dieser Welt dafür. Danken wir dir Und vor allem danken wir dir auch, dass wir dein Wort haben, dass wir einfach auch ein Stück weit verstehen können, dass wir vielleicht auch merken, wo wir selber auch gemeint sind. Und ich danke dir auch für all dem, was trotzdem in dieser Zeit noch möglich ist. Ja, halte du deine Hand über uns und wir bitten dich um deinen Segen, um deine Gegenwart jetzt auch an diesem Abend. Amen.
Ja, wir haben letzten Sonntag schon mal ein kurzes Video gesehen über die Josefsgeschichte. Wir werden jetzt noch mal mit hineingenommen, einfach, dass wir so ein bisschen drinstecken. Das von letztem Mal noch mal. Der Jonas, vielen Dank, dass du uns das jetzt zeigst und mit hineinnimmst in diese Geschichte.
O Pharao, es gibt einen weisen Mann in eurem Verlies, der vielleicht euren Traum erklären kann.
Josef, ich träumte, ich stünde am Ufer des Nils, als 7 fette Kühe aus dem Wasser kamen. Und dann kamen 7 magere Kühe aus dem Fluss. Und plötzlich fraßen die mageren Kühe die Fetten auf. Was soll das bedeuten?
Mein Gott sagt dir, was er geplant hat. Die 7 fetten Kühe bedeuten, dass es 7 fruchtbare Jahre mit reichlich Nahrung für alle geben wird. Aber die 7 mageren Kühe bedeuten, dass danach 7 Jahre lang keine Früchte wachsen werden und dein Volk keine Nahrung haben wird.
Das ist ja schrecklich, fürchterlich.
Nein, Pharao. Gott schickt euch diese Nachricht, damit ihr euch vorbereiten könnt. Baut Lager, um Nahrungsmittel aufzubewahren, die in den 7 Jahren des Überflusses wachsen. Dein Volk wird reichlich zu essen haben.
Es ist wahr. Du bist von Gottes Geist erfüllt. Das ist der weiseste Mann meines Königreichs. Wir werden Lager bauen und Nahrung aufbewahren. Und es gibt nur einen Mann, dem ich ein so wichtiges Unterfangen anvertrauen kann. Diesen Mann, Josef.
Josef ging gleich an die Arbeit. Und bald quollen die Lager über vor Getreide und standen voller Vieh. Aber Josefs größte Errungenschaft war, dass das Volk ihn liebte. 7 Jahre später kam die schreckliche Dürre, vor der Josef gewarnt hatte. Kein Vieh konnte gedeihen, nicht einmal in Josefs altem Zuhause in Kanaan.
Wir haben keine Nahrung, Vater.
Ein weiser Führer in Ägypten hat Nahrung für 7 Jahre eingelagert. Er verkauft es an jeden, der es braucht.
Dann gehen wir ihn treffen und sein Getreide kaufen.
Benjamin nicht. Ich will, dass er sicher bei mir bleibt.
Josef erkannte seine Brüder wieder.
Seid gesegnet, großer Herr.
Aber sie erkannten ihn nicht. So gab er vor, ein Fremder zu sein.
Woher kommt ihr?
Aus Kanaan, großer Herr, auf der Suche nach Nahrung für unsere Familie.
Ihr seid Spione!
Nein, wir sind Brüder einer 12-köpfigen Familie. Bitte glaubt uns.
Lügner, ihr seid zusammen nur 10.
Ein Bruder wurde getötet. Und Benjamin, der Jüngste, ist zu Hause geblieben.
Ich werde euch Getreide verkaufen. Aber um eure Ehrlichkeit und Unschuld zu beweisen, bringt das nächste Mal diesen jüngeren Bruder mit. Ich werde einen von euch hier behalten, bis ihr zurück seid.
Oh nein!
Das kann ich nicht. Bitte nicht.
Versprecht ihr es?
Wir versprechen es.
Gott bestraft uns dafür, dass wir Josef in die Sklaverei verkauft haben.
Er flehte uns an und wir haben ihn verraten.
Ich habe keine Zeit mehr für euch. Nehmt euer Getreide und geht. Und denkt an euer Versprechen.
Vater, wir hatten keine Wahl.
Oh, Simeon, mein Sohn, ein Gefangener in Ägypten.
Aber sieh, Vater, wir haben das Getreide. Hey, mein Geld ist hier in dem Sack.
Nun wird uns der Pharao auch noch als Diebe beschuldigen.
Jakob wollte keinen weiteren Sohn an Ägypten verlieren. Also versuchte die Familie, ihre Nahrung einzuteilen. Aber bald war alles verbraucht.
Genau soweit. Nächstes Mal geht's weiter. Die Geschichte endet diesmal nicht. Sie bleibt spannend. Wir wollen nochmal zusammen zuhören und im Herzen mitsingen. 888, ich darf ehrlich sein vor dir, denn du kennst mich.
Ich darf ehrlich sein vor dir, denn du liebst mich. Ehrlich sein vor dir, denn du kennst mich. Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. Ich darf ehrlich sein vor dir. Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. Ich darf ehrlich sein vor dir. Du siehst meine Schwächen, meinen Eigensinn, kennst auch meine Plagen, wo führen sie mich hin? Du kennst selbst mein Fühlen, ja, mein ganzes Sein. Dir will ich mich anvertrauen, dir, Herr, allein. Ich darf ehrlich sein vor dir, denn du liebst mich. Ehrlich sein vor dir, denn du kennst mich. Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. Ich darf ehrlich sein vor dir. Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. Ich darf ehrlich sein vor dir. Du kennst meine Sehnsucht, mein Verlangen, Herr. Weißt um meine Wünsche, gibst du uns nicht viel mehr. Du kennst selbst mein Fühlen, ja, mein ganzes Sein. Dir will ich mich anvertrauen, dir, Herr, allein. Ich darf ehrlich sein vor dir, denn du liebst mich. Ehrlich sein vor dir, denn du kennst mich. Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. Ich darf ehrlich sein vor dir. Du siehst in mein Herz hinein, weißt, wie ich es wirklich mein. Ich darf ehrlich sein vor dir.
So, jetzt dürfen die jüngeren Kinder hier zur Tür raus und die 9 Plus mit der Tamara hinten. Ja, die Josefsgeschichte. Eine keine weltliche Pandemie, aber eine weltweite Hungersnot. Eine Geschichte über diesen Josef, die sehr ausführlich in der Bibel präsentiert wird. Viele Kapitel, vieles sehr ins Detail. Und je weiter man einsteigt, desto weiter merkt man, wie diese Geschichte einfach aus dem Leben ist. Wie man, wie wir es auch letztes Mal gehört haben, einfach wie Gott die Fäden zieht in der Geschichte, aber ja auch im einzelnen Leben eines Menschen. Dieser Josef, der Lieblingssohn seines Vaters Jakob, weil er von seiner Lieblingsfrau Rahel war, ein Stück weit verwöhnt, aber von seinen Brüdern unheimlich drangsaliert und schließlich als Sklave verkauft. Sklave kann man sich gar nicht schrecklich genug vorstellen, glaube ich. Was das bedeutet, was das für so einen jungen Menschen, vielleicht 16, 17, bedeutet hat. Mit der Zeit kam er in eine gute Stellung beim Finanzminister von Ägypten, bei Potiphar, trotzdem noch als Sklave und dann verführt und verleumdet von dessen Frau, landet er im Gefängnis. Und auch wenn man an Gefängnis denkt und Gefängnis hört, das ist nicht eine Haftanstalt, wie es sie in Deutschland gibt, sondern ich denke, auch das kann man sich nicht schrecklich genug vorstellen. Dann bekam er Hoffnung durch den Kontakt mit dem Mundschenk des Pharao und wurde doch wieder, als dieser entlassen wurde, vergessen. Zwei Jahre lang. Und dann kam dieser Traum des Pharao, den wir jetzt gerade gesehen haben, und die Deutung mit Hilfe Gottes, diese 7 fruchtbaren Jahre, diese 7 unfruchtbaren Jahre und der Hunger und die Aufgabe, Vorräte zu sammeln. Josef, der Stellvertreter des Pharao. Der Pharao war nicht nur irgendeiner in der damaligen Welt, sondern über ihm gab es niemand in dieser Zeit. Was für Extreme, was für eine Achterbahn im Leben dieses Josef. Und dann heißt es immer wieder, Gott war mit Josef. Gott war mit Josef und gleichzeitig an dem, was er sagt, was er tut, merkt man, Josef blieb seinem Gott treu. Und zwar in allen Situationen, trotz Zweifel, trotz vielleicht mancher Verzweiflung. Aber er blieb geduldig und treu. Gott hat die Welt und auch das Leben Josefs in seiner Hand und darauf vertraute Josef und das prägte sein Leben. Und im heutigen Text nun eine neue Herausforderung. Er begegnet seinen Brüdern, die ihm so viel Leid zugefügt haben. Wir hören aus dem Kapitel 42. Jetzt wieder eine lange Geschichte, aber wir gehen einfach ein Stück weit mit in diese Geschichte hinein. Nochmal aus dem letzten Kapitel, als die 7 reichen Jahre vorüber waren, brachen die Hungerjahre an, genau wie Josef es vorausgesagt hatte. In allen Ländern rings um Ägypten herrschte Hungersnot, nur in Ägypten gab es Vorräte. Und deshalb kamen Leute aus aller Welt nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, sagte er zu seinen Söhnen, was steht ihr da und schaut einander an? Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist hin und kauft uns welches, sonst werden wir noch verhungern. Da reisten die 10 Brüder Josefs nach Ägypten. Nur Benjamin, den zweiten Sohn Rahels, behielt sein Vater zu Hause. Denn er dachte, es könnte ihm unterwegs etwas zustoßen. Josef war der Machthaber im Land. Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Und als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Woher kommt ihr? Fragte er sie streng. Wir kommen aus dem Land Kanaan, antworteten sie. Wir möchten Getreide kaufen. Die Brüder erkannten Josef nicht, aber er wusste genau Bescheid. Er musste daran denken, was er einst in seiner Jugend von ihnen geträumt hatte. Und er fuhr sie an, Spione seid ihr, ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Nein, nein, Herr, riefen sie, wir sind nur hierher gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Vaters, ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Aber Josef blieb hart. Das ist nicht wahr, sagte er. Ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Sie verteidigten sich. Wir sind 12 Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Der Jüngste blieb bei unserem Vater und einer ist tot. Doch Josef sagte, ich bleibe dabei. Ihr seid Spione, ich werde eure Behauptung prüfen. Euer jüngster Bruder muss her, sonst kommt ihr nie mehr nach Hause. Das schwöre ich euch beim Pharao. Einer von euch soll euren Bruder holen, ihr anderen bleibt so lange gefangen. Aber ihr seid ja doch Spione. Josef ließ sie für 3 Tage ins Gefängnis bringen. Am 3. Tag sagte er zu ihnen, tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben. Auch ich ehre Gott. Wenn ihr wirklich ehrliche Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Ihr anderen zieht nach Hause und bringt euren hungernden Familien Getreide. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her. Dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder waren einverstanden. Sie sagten zueinander, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Ruben erinnerte die anderen, ihr wolltet ja nicht hören, als ich zu euch sagte, vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen. Weil Josef sich mit ihnen durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht, dass er alles verstand. Die Tränen kamen ihm und er musste sich abwenden. Und als er wieder sprechen konnte, ließ er Simeon festnehmen und vor ihren Augen fesseln. Dann befahl er seinen Leuten, die Säcke der Brüder mit Getreide zu füllen und jedem das Geld, mit dem er bezahlt hatte, wieder oben in den Sack zu legen. Er ließ ihnen auch noch Verpflegung für die Reise mitgeben. Als das geschehen war, luden die Brüder ihre Säcke auf die Esel und machten sich auf den Heimweg. Am Abend öffnete einer von ihnen in der Herberge seinen Sack, um seinen Esel zu füttern. Da sah er oben auf sein Geld liegen. Mein Geld ist zurückgekommen, berichtete er seinen Brüdern. Hier ist es in meinem Sack. Sie erschraken. Ganz niedergeschlagen sahen sie einander an und sagten, warum hat Gott uns das angetan? Als sie nun ihrem Vater Jakob nach Kanaan kamen, berichteten sie ihm alles, was sie erlebt hatten. Und als sie die Säcke leeren wollten, fand jeder in seinem seinen Geldbeutel oben im Sack. Jakob stand daneben und alle erschraken. Ihr Vater Jakob sagte, ihr raubt mir meine Kinder. Josef ist weg, Simeon ist weg und jetzt wollt ihr mir auch noch Benjamin nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Da sagte Ruben zu seinem Vater, wenn ich Benjamin nicht gesund zurückbringe, darfst du dafür meine beiden Söhne töten. Vertrau ihn mir an. Ich bringe ihn dir bestimmt wieder zurück. Aber Jakob sagte, mein Sohn Benjamin wird nicht mit euch gehen. Sein Bruder Josef ist tot. Er ist der letzte von den Söhnen Rahels. Ich bin ein alter Mann. Wenn ihm unterwegs etwas zustößt, der Kummer würde mich ins Grab bringen. Soweit diese Geschichte. Thomas Strohhecker wird beginnen.
Ja, gern. Ich gehe halt jetzt mal Vers für Vers durch, so 38 Verse. Also die Josefs Geschichte. Also ich möchte sagen, es ist ein Stück Weltliteratur. Also das muss man jetzt einfach mal sagen. Thomas Mann, Josef und seine Brüder, eines der großen Romane. Und es ist auch eine ganz einheitliche Geschichte, 1. Mose 37 bis 50. Es ist, wie wir gehört haben, auch eine Konfliktgeschichte, aber es ist vor allem auch eine Geschichte der Führung Gottes. Also das muss man so auch sagen. Also nicht nur vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern bis zum Vize und wir haben ja gehört, auch der Zweitwagen des Pharao, wie immer der auch aussah, muss man sich vielleicht so doch auch die Kultur etwas anders vorstellen. Also viele Parallelen übrigens von der Josefsgeschichte auch zur Jesus-Geschichte, aber das würde zu weit führen. Das große Aber, ich war früher mal Vikar in Bad Liebenzell, ist natürlich schon eine Ecke her. Da gab es übrigens auch ein Erholungsheim der Stuttgarter Diakonissen, also nicht Liebenzeller, sondern Stuttgarter Diakonissen, wie das Haus Salem, auch hier in unserer Freudenstadt. Und mit dabei, das weiß ich noch relativ gut, war Schwester Christine, eine ältere Diakonisse, war ganz schnufflig, aber hat eigentlich nicht mehr so ganz gut gehört. Und an einem Abend, das weiß ich noch relativ gut, war der damalige Diakoniepräsident Theodor Schober, der übrigens in Romsgrund, glaube ich, einen Zweitwohnsitz hatte, war eingeladen. Es war ein sehr hochkarätiger Vortrag. Und hinterher habe ich dann die Schwester Christine gefragt, ob sie alles verstanden hätte. Und ihre Antwort war dann, aber, hat er gesagt, immer wieder aber. Und das wäre mein erster Punkt, dieses große Aber. Aber den Benjamin ließ er nicht mitziehen. Also dieser Jakob war halt doch jetzt ein gebrochener Mann und er wollte jetzt nach allem, was passiert war, also Tod seiner Frau, der Rahel und Josef vermisst, wollte er diese Sache nicht noch einmal mitmachen. Nein und nochmals nein. Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reist, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Oder wir haben es gerade in der Übersetzung gehört, der Kummer würde mich umbringen. Das große Aber, die kleine Trommel. Es heißt an einer Stelle, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater und der eine ist nicht mehr. Also was für eine Aussage plötzlich. Die kleine Trommel, so hat man in manchen Kulturen übrigens das Gewissen bezeichnet. Das Gewissen meldet sich. Gewissensbisse. Und in diesen Brüdern dämmert es jetzt eigentlich. Wir haben Mist gebaut. Ruben, der Älteste, hat ja immer wieder versucht, auch zu vermitteln. Und dann heißt es wahrlich, wir sind schuldig geworden an unserem Bruder. Wir seien seine Lebensangst, als er uns anflehte. Doch wir hörten nicht. Also, vielleicht kann man der untere Teil auch noch einblenden. Das sind verschiedene Punkte. Das wäre so praktisch jetzt ein Durchgang durch die einzelnen Teile. Josef erkennt seine Brüder. Josef stellt sie fremd. Die Brüder erkennen Josef nicht. Josef denkt an seine Träume, hat man gerade auch gut gesehen in dem Video, was wir reingefahren haben. Die Brüder beteuern ihre Unschuld. Sie sagen dann, wir sind aufrichtige Leute. Josef bleibt bei seinen Beschuldigungen, die Brüder berichten vom Elternhaus, Josef fordert Beweise und dann dieser Punkt vor allem, die Brüder erkennen ihre Schuld. Auch dieser Moment, den wir gesehen haben, Josef weint und dann eben Josef lässt Simeon fesseln. Wir sind aufrichtige Leute, ehrliche Leute. Ich habe noch mal nachgeguckt, im Hebräischen steht hier das Wort Kenim. Das kommt, wenn jemand heute Ja sagt, Ken, sagt er Ken. Also wir sind aufrichtige Leute, unser Ja ist ein Ja. Die kleine Trommel, die sich hier eigentlich auch meldet. Und dann bin ich an dem einen Punkt auch noch hängen geblieben. Am dritten Tage aber sprach er, Josef, zu ihnen, wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Wir glauben an einen Gott des dritten Tages. Und ich meine, auch in dieser Geschichte geschieht eigentlich die Wende genau am dritten Tag. Ich meine, das ist kein Zufall, sondern das zieht sich sozusagen auch durch diese Geschichte. Am dritten Tag geschieht auch die Wende. Also wie gesagt, die Josefsgeschichte, ein Stück Weltliteratur. Und es fällt einfach auf, Josef will es ja seinen Brüdern nicht heimzahlen, sondern er will herausbekommen, ob sie sich verändert haben. Sodass es dann eigentlich auch zu einer Aussöhnung, zu einer Versöhnung dann tatsächlich kommen kann. Und ich habe so für mich auch gedacht, dass das auch unser Glaube ist. Wir glauben an einen Gott des dritten Tages, der die Wende herbeiführt. Ich denke natürlich jetzt auch an Ostern. Ich denke eben gerade an manche Parallelen von der Josefsgeschichte mit den 20 Silberlingen, mit den 30 Silberlingen, mit in die Grube hineinwerfen und so weiter. Das sind so unendliche Parallelen. Auch die Brüder, die sozusagen ihn nicht erkennen, ihren Bruder, den Josef. Und er hört es alles mit, obwohl sie einen Dolmetscher dazu ziehen, aber er hört es alles mit. Und er merkt, dass sich bei seinen Brüdern doch etwas auch verändert hat. Nicht Ende, sondern auch Wende. Also da spüre ich auch einen Hauch von Ostern, sage ich mal, die Zugluft des neuen Lebens. Also ein Stück Weltliteratur. Josef und seine Brüder. Und jetzt gerade auch, denke ich mal, wenn wir die Fenster aufmachen und so weiter im Zeichen von Corona, dass Frischluft reinkommt, denke ich manchmal, wir sollten auch in unserem Leben die Fenster aufmachen, dass diese Zugluft des neuen Lebens in unser Leben auch hineinkommt. Also dieses große Aber, dann die kleine Trommel, aber wir glauben an einen Gott des dritten Tages.
Dann machen wir doch kurz die Fenster auf und lüften durch. Und hören auf das nächste Lied, 919, sein Erbarmen ist doch immer nicht zu Ende. Einfach der Schal um den Hals, falls es zu kalt wird, aber ich glaube, von der Luft her tut's gut.
Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende, ist an jedem Morgen immer wieder neu. Und es halten mich die guten, starken Hände, denn er liebt mich und er bleibt mir immer treu. Durch seine Güte schenkt er das Leben, hält mir die Treue. An jedem Tag, er will mir Frieden und Hoffnung geben, mich nie verlassen, was auch immer kommen mag. Gottes Güte lässt mich leben, lässt mich hoffen, er ist alles, was ich habe, er allein. Wer ihn sucht, dem hält er seine Türen offen. Er darf sicher und geborgen bei ihm sein. Durch seine Güte schenkt er das Leben, hält mir die Treue an jedem Tag. Er will mir Frieden und Hoffnung geben, mich nie verlassen, was auch immer kommen mag. Auch in Nöten muss ich jetzt nicht mehr verzagen, weil ich weiß, dass er mich durch die Tiefen trägt. Ich will still sein und ihm doch alles sagen. Gott ist gut, auch wenn er Lasten auf mich legt. Durch seine Güte schenkt er das Leben, hält mir die Treue an jedem Tag. Er will mir Frieden und Hoffnung geben, mich nie verlassen, was auch immer kommen mag.
Ja, ich habe mir diese drei Partien so ein bisschen nochmal angeschaut, ein bisschen näher ins Detail. Ich denke, die großen Linien sind ganz wichtig in dieser Geschichte, nicht an einzelnen Dingen hängen zu bleiben, und trotzdem steckt auch so viel drin, was wir mitnehmen können. Zunächst einmal die Brüder des Josef. Wir sind Söhne eines Vaters, ehrliche Leute. Und kurz später sagen sie, einer ist tot. Und dann, als sie weiter in die Enge getrieben werden, das ist die Strafe für das, was wir getan haben. Er flehte uns um Erbarmen, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir selbst solche Angst ausstehen. Und Ruben dann, ich wollte ihr wolltet ja nicht hören, was ich sage, jetzt werden wir zur Rechenschaft gezogen. Und später dann, warum tut uns Gott das alles an? Und dann noch diese ja, groteske Situation mit Ruben, der seine Söhne anbietet, was das soll. Ja, das Gewissen schlägt ihnen, das schlechte Gewissen, ich denke, das ist hier recht deutlich. Aber sie sind irgendwo besessen davon, jetzt straft Gott, jetzt müssen wir die Strafe irgendwie erdulden und versuchen da möglichst gut wegzukommen. Möglichst wenig von der Strafe Gottes. Ruben verteidigt sich, ich war nur teilweise dabei. Und dann am Schluss, ja, jetzt reicht's aber, bestraft uns Gott denn noch mehr? Es reicht doch, wie Gott uns bestraft. Umgang mit Schuld. Und der Josef ist jemand, dem es genau darum geht, Schuld zu bekennen. Ist eine Veränderung da, will er wissen. Bekennen Sie die Schuld wirklich vor sich, vor anderen? Geht es Ihnen um die Wahrheit? Oder geht es Ihnen nur irgendwie einigermaßen ungeschoren davonzukommen? Es geht um Vergebung. Ich denke, das ist das, was Josef beschäftigt, jetzt im Umgang mit seinen Brüdern. Dieser Umgang war jetzt sicher nicht leicht. Es geht nicht um Sühne und Strafe, sondern es heißt in der Bibel, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus Christus, auf das wir Frieden hätten. Oder Johannes schreibt in seinem Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben keine Schuld oder nur wenig Schuld oder wie auch immer, dann belügen wir uns selbst. Es geht um Vergebung und das müssen die Brüder lernen, nicht um ungeschoren einigermaßen davon zu kommen, sondern um Bekenntnis und Vergebung. Und dann der Jakob, Thomas hat es auch schon gesagt, irgendwo frustriert, verbittert. Verständlich, oder? Das mit Sichem, wo seine Söhne die ganze Stadt umgebracht haben, dann seine Söhne, die mit seiner Nebenfrau geschlafen haben, mit der Schwiegertochter, die Schafe immer wieder geklaut haben und schließlich die Geschichte mit Josef, die er wahrscheinlich ihnen auch letztlich nicht ganz geglaubt hat. Frustriert, verbittert. Wenn wir ihn hören, vielleicht auch ein Stück weit auf sich bezogen. Er sieht nur sich und sein Leid, seine Situation. Ihm könnte etwas zustoßen. Oder schon der erste Satz zu seinen Kindern. Was steht ihr da und schaut einander an? Auf, los geht's. Also da sieht man eine gewisse Distanz auch darin. Oder am Schluss, ihr raubt mir meine Kinder. Josef ist weg, Simeon ist weg und jetzt wollt ihr mir auch noch Benjamin nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Der Kummer würde mich ins Grab bringen. Diesen Josef, den wir letztes Jahr so ausführlich hier auch gelesen haben, ja, dieser trickreiche, aber auch dieser gesegnete Mensch, beeindruckend und hier frustriert und verbittert. Ich denke, dass auch Jakob hier lernen muss, loszulassen, auf Gott zu vertrauen. Und das immer wieder neu, so wie es auch in unserem Leben ist. Das ist nicht etwas, was man einmal tut, sondern das in jeder Situation wieder ganz neu buchstabiert werden muss. Dazu fiel mir ein anderer Bibelvers ein. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Darum geht es auch in solchen schwierigen Situationen, in denen jetzt auch dieser Jakob steckte. Und dann der Josef. Er weiß sich von Gott geführt. Das ist irgendwo spürbar. Er hört auf Gott, auf seine Gebote. Er handelt danach, wenn wir nur an die Situation mit Potiphars Frau denken. Immer wieder dieses Bekenntnis zu seinem Gott, dem einzigen Gott. Und seine Liebe letztlich auch zu seinen Brüdern. Sein Ziel ist die Versöhnung, die Vergebung und nicht die Vergeltung oder die Genugtuung. Er handelt mit Liebe, natürlich auch mit Strenge, redet ins Gewissen, das sehen wir hier. Aber er beharrt nicht auf sein Recht, nicht auf Strafe, sondern um Versöhnung. Und ich denke, das ist gar nicht einfach. Wir sehen, wie er kämpft. Wie er kämpft, wie kann er das jetzt bewerkstelligen, dass es zur Versöhnung kommt, dass er sich überwindet und dass die Brüder irgendwo merken, um was es letztlich geht, um Vergebung, um Versöhnung. Gott war mit Josef, dieser Satz, der immer wieder dasteht, und Josef vertraute und gehorchte auch in dieser Situation. Die Geschichte geht noch weiter, die bleibt spannend. Ich weiß es gar nicht, das nächste Mal und übernächstes Mal, aber die Josefs-Geschichte bleibt spannend und ist spannend. Vielleicht hier ein Satz noch aus der Bibel, unserer Jahreslosung: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das war nicht einfach für Josef. Aber ich denke, er zeigt uns, wie es möglich ist, Vergebung anzunehmen, Versöhnung anzunehmen und Vergebung und Versöhnung zu leben. Wir wollen noch zusammen beten. Ja, Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, allmächtiger Gott, du bist heute der gleiche wie damals. Du bist der, der in dieser Welt regiert, aber der mit jedem einzelnen Menschen, auch mit uns, einen Weg gehen will. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du in unserem Leben bist. Schenkst, dass wir dir immer wieder neu ganz vertrauen, dass wir dir das hinlegen, was uns bewegt, was uns belastet, was uns freut, und dass wir dich mit hineinnehmen in das, was wir tun. Danke, dass du uns zugesagt hast, bei uns zu sein. Danke jetzt auch für dein Wort und dass du durch dein Wort so zu uns redest. Geh mit uns in diese Woche. Segne du uns diese Woche. Amen. Bevor wir noch ein Segenslied hören, nächsten Sonntag, wenn nichts anderes passiert, haben wir hier wieder unseren Sonntagstreff. Die Gebetsstunde am Donnerstag um 19 Uhr, auch hier, wir machen sie auch hier im großen Saal. Gottlob, dass du es vom Heizen weißt, genau, so dass wir hier einfach auch Platz und Luft haben. Dann kann man das, was wir hier reden, immer wieder auf unserer Homepage auch nachhören, oder anderen Sachen, die nicht kommen können oder nicht kommen, können das hören. APIS FDS ohne das Minus, dann finden wir es. APIS FDS in Google oder im Internet eingeben, wo auch, wie auch immer, und dann kann man es nachhören. Deshalb gratulieren wir von hier auch der Rotraut Strauß zum Geburtstag, die hatte diese Woche, und der Susanne Jäuter. Vielleicht hören Sie es nachher oder wenn Sie es nochmal anhören. Sonst habe ich nichts mehr, gibt noch irgendwas zum Bekanntgeben, Bekanntmachen. Vielen Dank allen, die mit dabei waren, die mit diesen Sonntagstreff gestaltet haben. Dein Segen umhülle uns. Lassen wir uns jetzt zusingen und dann wird Thomas Streuger uns den Segen noch zusprechen.
Dein Segen umhülle uns. Herr, deine Hand zeige uns den Weg. Geh du voraus und stehe uns bei, dein Segen umhülle uns. Dein Segen bewahre uns, Herr, halte du Unglück von uns fern. Beschütze uns und stärke uns, dein Segen bewahre uns. Dein Segen begleite uns. Wir wollen gehorsam deine Wege gehen. Herr, stelle deine Engel um uns. Dein Segen begleite uns.
Ja,
wir wünschen Ihnen einen gesegneten Abend, eine gute Woche. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.